Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder eine richtig schöne große Runde, muss ich sagen, für ein tolles Thema. Bei mir zu Gast ist Daniel von Kanal. Er ist der CFO und Co-Founder von Fuji, ein Unternehmen, das gerade 23 Millionen Dollar eingesammelt hat für ein Automatenkonzept rund um das Thema Ernährung. Und dabei zielt man vor allem auf größere Unternehmen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Alternative zur Kantine anbieten möchten. Macht, glaube ich, total Sinn und das Gespräch war auch wirklich cool, denn Essen ist natürlich ein Thema, was uns alle angeht. Und ich habe mir die Webseite vorher im Detail angeguckt und fand auch irgendwie die Bildsprache und die Argumentation und das Storytelling sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also schaut euch die vielleicht auch mal an. Ist auf jeden Fall ein Thema, das Lust macht im wahrsten Sinne des Wortes, oder Appetit ist vielleicht sogar noch das bessere Wort. Denn ja, wie gesagt, es geht ums Essen, es geht um tolles Essen, um frisches Essen und es geht vor allem auch um ein steuerliches Modell, das vielleicht sogar dem einen oder anderen von euch, der gar nicht gedacht hat, dass Automatenessen vielleicht Sinn macht, plötzlich finanziell attraktiv erscheint. Also deswegen ein tolles Gespräch mit vielen, vielen Facetten, werdet ihr gleich sehen. Hier kommt, wie gesagt, Daniel von Kanal, der CFO und Co-Founder von Fuji.
Werbung. Hi, ich bin Moritz, Marketing- und Growth Manager bei Startup Insider. Seit unserer Gründung vor nur wenigen Jahren hat sich Startup Insider blitzschnell zu einem festen Bestandteil der deutschsprachigen Startup-Landschaft entwickelt. Mit unseren verschiedenen Kanälen, darunter unserem Podcast, unseren Newslettern sowie unserer großen Startup-Plattform, ziehen wir alle relevanten Akteure des Startup-Ökosystems an. Vom Who's Who der deutschsprachigen Investorenszene über aufstrebende Gründer, Scale-Ups bis hin zu Startup- und Tech-Enthusiasten. Für unsere Partner sind unsere Kanäle daher die perfekte Möglichkeit, sich dauerhaft und zu einem attraktiven Preis dieser Zielgruppe zu präsentieren und so ihre strategischen Ziele zu erreichen. Um mehr über potenzielle Werbemöglichkeiten bei uns zu erfahren, kannst du jetzt unser Media Kit anfordern, und zwar unter startupinsider.de/mediakit. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
Startup Insider Daily Interview.
Sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Daniel von Kanal, CFO und Co-Founder von Fuji. Hallo Daniel.
Hallo Jan.
Freue mich sehr, dass wir sprechen. Du, es ist ein spannendes Ding, was ihr da baut. Geht um eines meiner Lieblingsthemen, nämlich ums Essen. Ja? Erzähl doch mal, wie kommt man auf die Idee, Essensautomaten, smarte Essensautomaten großflächig auszurollen?
Absolut, ja. Essen ist immer ein hochemotionales Thema für alle und somit natürlich sehr spannend, jeden Tag daran zu arbeiten. Die Idee ist im Grunde genommen dadurch entstanden, dass Felix und ich, mein Co-Geschäftsführer und auch unsere anderen drei Mitgründer, Olli, Moritz, Nick, wir waren früher sehr viel unterwegs in unseren vorherigen Berufen und haben uns natürlich zu späten Stunden, aber auch im Alltag oftmals gewundert, überall in Deutschland, warum wir eigentlich nirgendwo an Arbeitsplätzen gutes Essen kriegen können mittags. Und haben dann den Markt mal betrachtet und haben dann gemerkt, dass es knapp über 90.000 Unternehmen in Deutschland gibt, über 50 Mitarbeiter. Und es gibt aber nur 12.000, 13.000 Kantinen. Ja, das war vor ein paar Jahren logischerweise. Und wir haben uns die Frage gestellt, warum knapp 80.000 Unternehmen, die eigentlich eine saubere Größe erreicht haben, keine Verpflegung haben im Haus. Und die Antwort darauf war, dass klassische Kantinen einfach sehr teuer sind in Unterhaltung und auch in der Anschaffung. Und so haben wir gestartet, daran zu arbeiten, wie wir das Problem lösen können, ne?
Und also ihr habt ein paar, also eure Webseite gefällt mir wirklich sehr gut. Ihr erzählt eure Geschichte oder beziehungsweise erzählt die Mission ganz gut, bringt sie rüber. Gutes Essen macht jeden Tag zu einer neuen Chance, steht da. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Satz. Aber gegen welche Geschäftsmodelle oder etablierten Player stinkt ihr denn jetzt an? Also, weil Kantinen sind es ja scheinbar nicht. Das ist ja quasi jetzt keine Verdrängung der Kantinen, sondern nur da, wo Kantinen nicht vorhanden sind. Was sind denn quasi die momentanen Alternativen, die jetzt dann quasi von euch verdrängt werden?
Ja, nein, das ist eine super Frage. Unser Kernmarkt fängt ab 50 Mitarbeitern an. Und das bedeutet in der Regel, Unternehmen ab dieser Größe findet man schon deutlich seltener in Innenstädten, sondern je weiter oder je größer das Unternehmen wird, desto weiter ist man in der Regel vom Stadtkern entfernt und desto weniger werden die Optionen. Wie du schon richtig gerade gesagt hast, die klassische Kantine ist eigentlich nicht unser Konkurrent, sondern in Deutschland ist unser größter Konkurrent eigentlich das Essen von zu Hause, weil fast zwei Drittel der Deutschen ihr Mittagessen vorkochen und mit in die Arbeit nehmen, tatsächlich.
Und meinst du, das kriegt man aus den Leuten raus? Weil ich meine, zu Hause schmeckt es halt auch am besten, ne?
Ja, das ist natürlich eine Challenge. Das Tolle an Fuji ist, dass wir natürlich langen Atem beweisen können. Was meine ich damit? Wir starten bei einem Kunden, testen über 3 Monate, machen davor natürlich ein gutes Onboarding, dass jeder abgeholt ist und die Produkte mal probieren konnte. Und dann geht es durch eine Testphase. Und in dieser Testphase, in der Regel probiert jeder am Standort das mal aus. Und am Ende gewinnt Qualität. Was in Deutschland natürlich extrem wichtig ist, auch zu wissen, normale Kantinen werden in der Regel eigentlich immer bezuschusst. Ja, also bedeutet, du gehst in die Kantine und zahlst dann 3 oder 4 Euro für dein Mittagessen, wenn du bei BMW arbeitest oder so. Und das ist oftmals nicht sichtbar, aber die Firma trägt sozusagen Kosten der Kantine im Hintergrund. Und das Gleiche schaffen wir eben auch in dem Segment durchzusetzen. Was meine ich damit? Der Großteil unserer Kunden bezuschusst das Essen für die Mitarbeiter. Und das führt dann natürlich dazu, in Deutschland gibt es da einen relativ langweiligen Wert, Sachwert nennen wir das, Sachwertsbezugsgrenze, und da werden einmal im Jahr zentral in Deutschland festgelegt, wie viel sozusagen der faire Mittagsessenspreis ist, und das ist im Jahr 2023 3,80 Euro.
Pro Tag.
Und wenn der Mitarbeiter, ja genau, pro Tag, wenn du als Mitarbeiter aber 3,80 Euro selber zahlst für dein Mittagessen, kann die Firma darauf sozusagen relativ hoch, fast ja ungebremst nach oben bezuschussen. Ja. Und das tun wir natürlich auch. Und über 90% unserer Kunden an Arbeitsplätzen machen das auch heute schon. Und wenn du jetzt quasi am Vortag bereits in die Fuji-App gehen kannst und siehst, was es morgen bei dir in der Arbeit gibt, und du findest was, was dir gefällt, das kannst du dir dann sogar vorreservieren, bevor du in die Arbeit gehst. Ja, dann musst du dir das zweimal überlegen, ob du für 3,80 Euro ein tolles Mittagessen nimmst oder ob du eben eine Stunde vorkochst am Vortag, ja.
Sag mal was zu den Produkten. Also man sieht auf eurer Webseite hier sehr viel lachende Menschen. Das ist, wie gesagt, auch bei Essen wahrscheinlich gar nicht so schwer, die halt irgendwie tolles, gesundes Essen verzehren. Was sind das so für Produkte?
Ja, witzig, dass du sagst, auf unserer Homepage sind tatsächlich eigentlich nur Mitarbeiter von uns abgebildet.
Ach ja.
Die haben wir gerade neu gemacht, mit unserem Brand Launch zum 1.3. dieses Jahr. Was kann ich zum Essen sagen? Wichtig ist, ein Stichwort, das nennt man Ultrafrische in Deutschland. Das bedeutet, das sind Produkte, die werden, wenn die heute gekocht werden, bis abends kommen die morgen früh deutschlandweit in den Fuji und haben dann eine Haltbarkeit von 2 bis 3 Tagen, weil sie eben ohne Zusätze gekocht sind. Und du musst dir das vorstellen, wie wenn du zu Hause dein Essen zubereitest und es professionell verpacken würdest und in deinen Kühlschrank stellst, dann hält das eben auch 2, 3 Tage. Und wie gesagt, am Ende sind wir bei Kunden, oder wir versuchen bei Kunden einen guten Service zu bieten, um da über viele Jahre hinweg die Standorte glücklich zu machen. Und das gelingt natürlich nur, wenn man die notwendige Qualität dafür anbieten kann. Und gerade bei Essen ist natürlich ein sehr emotionales Thema, wie du schon richtig erkannt hast. Da muss man leisten.
Ist aber jetzt auch trotzdem ein sehr komplexes Thema, was ihr da aufbaut, ne? Also mit sag mal, frisches Essen, selbst wenn es jetzt 2, 3 Tage hält, ist nicht ganz leicht vorzukalkulieren, glaube ich. Also vielleicht können wir da mal erstmal drauf eingehen, was kann man mit sowas verdienen? Weil, sag mal, die Margen, du hast jetzt klar gesagt, es wird Bezuschuss, aber die Margen im Lebensmittelbereich generell sind ja relativ dünn, ne?
Ja, absolut. Vor allem, wenn man einen hohen Qualitätsanspruch hat. Wenn man jetzt zu einem unserer Manufakturen geht und sag ich mal, den Preis mit 30% drückt, dann schmeckt man das natürlich sofort am nächsten Tag. Also vollkommen richtig erkannt. Wir haben eben durch eine sehr starke Automatisierung und durch eine sehr starke Technologiekomponente geschafft, neben den, sag ich mal, Produktkosten, die wir auf der P&L haben, auf dem Standort, eigentlich nur noch Logistikkosten zu sehen. Die restlichen Kosten sind relativ gering und haben mit Transaktionskosten zu tun oder Versicherungen etc. Was bedeutet das? Wir haben eben kein klassisches Personal, was in einem Restaurant 30-40% ausmacht, und auch keine hohen Investitionskosten am Anfang, die bei einer Kantine oder Restaurant natürlich exorbitant hoch sein können. sondern eigentlich nur wirklich Produktkosten und auf sehr große Warenkörbe verteilte Logistikkosten. Und das erlaubt uns eben heute schon eine sehr gesunde zweistellige Profitabilitätsmarge operativ, schon seit einiger Zeit, was natürlich jetzt für ein Unternehmen auch zu der Phase, in der wir letztes Jahr waren, noch vor Series A, man nicht immer sieht, sagen wir mal so.
Diese Logistik, wie hat man sich das vorzustellen? Du hast ja gerade gesagt, ihr habt so, das klang zumindest so durch, ihr habt so ein Netzwerk in ganz Deutschland, wo dann quasi Vertragspartner von euch kochen und dann gibt es andere Vertragspartner, die das ausliefern und bestücken, oder wie läuft dieses ganze, der Prozess im Hintergrund quasi?
Ja, ganz genau. Und wir haben quasi eine Technologieplattform entwickelt, die in der Mitte steht und alle unsere Prozesse steuert. Also angefangen von der Prognose, welches Sortiment muss in welchen Fuji. Ja, jeder Standort ist natürlich sehr anders. Ja, also wir haben eine Produktionshalle oder ein Krankenhaus oder das Headquarter von einer Bank und überall wird natürlich anders gegessen. Bedeutet, es ist sehr wichtig, unterschiedliches Sortiment an unterschiedlichen Standorten anzubieten. Das tun wir. Danach kommt natürlich die Prognose, wie viel wird an einem Standort konsumiert. Das versuchen wir natürlich auch alles technologisch zu lösen. Und dann geht's in die Lieferkette. Ja, und da haben wir natürlich auch unseren eigenen Tech-Stack entwickelt, der die Turmplanung mitmanagt, der unseren externen Partnern aufzeigt, was zu kommissionieren ist in den im Lager selber. Ja, wir haben quasi für jedes Supercluster, wie wir es für uns nennen, einen Warehousing-Partner und dann letzte Meile-Partner. Und im Warehouse wird sozusagen nur noch Touren zusammen kommissioniert und dann übernimmt unser letzte Meile-Partner seine Tour sozusagen, öffnet unsere Operations-App und sieht dort sozusagen, was er zu tun hat aus seiner Tour.
Man sieht jetzt relativ viel Salat bei euch auch da auf diesen Bildern. Ist das, sag mal, das nachgefragt oder ist es überhaupt ein Produkt, was funktioniert, oder sind es eher dann hinterher Bowls und Suppen und solche Geschichten? Also bei Salat kann ich mir vorstellen, so 3 Tage, dann irgendwann wird er auch welk, ne?
Das würde man denken.
Ja.
tatsächlich schaffen wir das, dass der Salat am dritten Tag eigentlich genauso gut schmeckt wie am ersten. Das hat einfach mit der Qualität unserer Produzenten zu tun, die das einfach hinkriegen. Vom Sortiment her haben wir wirklich die komplette Bandbreite. Also ich habe vorher schon erwähnt, wir sind von der Produktion bis ins Krankenhaus oder in einem Headquarter unterwegs. Und ja, da braucht man ein großes Salat-Range, da braucht man eine Bowl-Range, da braucht man aber auch eine Mettwurst oder eine Rinderroulade. Natürlich funktionieren in Deutschland immer Pastagerichte auch gut und asiatische Küche. Aber Grundessenz ist, wir versuchen sozusagen jeden Standort optimal so zu bedienen, wie dort auch vor Ort die Nachfrage herrscht.
Ihr habt auf eurer Webseite auch gesagt, testet Fuji 3 Monate lang kostenlos, quasi ohne Servicegebühr. Diese Servicegebühr, das wollte ich nochmal versuchen zu verstehen. Das heißt, so ein Krankenhaus jetzt zum Beispiel, wenn da, die stellen jetzt vielleicht 2, 3 Automaten bei euch auf, von euch auf, die zahlen dann quasi pro Automaten eine Flat-Fee oder eine Monatspauschale, ja?
Genau, also wir sagen gerne Fujis und nicht Automaten.
Entschuldige, ja. Ich dachte, Fujis wären die Mitarbeiter vielleicht, ja.
Ja, genau, ja, da kriege ich dann direkt einen auf den Deckel von unserem Kommunikationsteam. Wir sagen gerne Fujis, aber genau das ist richtig erkannt. Wir versuchen natürlich unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, das Produkt und unseren Service zu testen, 3 Monate, und dadurch dann auch kennenzulernen und auch zu sehen, wie das funktioniert und wie das schmeckt. Und nach 3 Monaten oder während dieser Testphase geht man dann in die Verhandlungen oder in die Gespräche mit dem Kunden über langfristige Verträge, genau.
Und in welcher Größenordnung spielt sich das ab? Also du hast ja vorhin gesagt, ich stelle mir euren Sales Pitch relativ einfach vor, ne? Wenn ihr sagst, ein Unternehmen, ich weiß nicht, ab 50 oder 100 Mitarbeitern, es gibt quasi noch ein steuerliches Modell quasi, in dem das für vielleicht auch zufriedene Mitarbeiter sorgt, dann ist das ja erstmal wahrscheinlich ein relativ sicheres Gespräch. Aber ist das dann, scheitert das vielleicht dann daran, weil das einfach zu teuer ist, so einen Automaten pro Monat dahinzustellen?
Das ist in der Regel eigentlich selten so. Du musst dir überlegen, wir verkaufen hier ja was Essentielles, quasi deine Verpflegung im Alltag. Und wenn man jetzt von einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern ausgeht, sind wir von den monatlichen Kosten selbst mit Subventionierung noch unter den Kosten einer, sag ich mal, der Cleaning Crew, die das Headquarter putzt. Ja, also die Kosten kann man relativ einfach in Vergleich setzen zu anderen Items in dem Budget unserer Kunden. Und am Ende des Tages, klar, führt man manchmal Diskussionen zu Kosten, aber in der Regel ist das eigentlich wenig Diskussion, ja, weil die Alternative ist kein Essen oder eine Kantine, die ja bis zum 50-fachen kostet im Monat, ja.
Ich hatte mal vor, ich glaube, so einem guten Jahr den Emanuel Palua hier von 8Me. Und jetzt habe ich mir gerade vorgestellt, wie wäre das denn eigentlich, wenn man jetzt so eine Panel-Diskussion mit ihm und mit dir führen würde, weil ihr im Prinzip den gleichen Markt adressiert, aber mit komplett unterschiedlichen Produktideen. Ne? Was sind denn so die, wo grenzt ihr euch denn ab quasi? Bei welchen Arten von Unternehmen passt denn so ein 8Me-Automat, wenn er denn überhaupt, ich weiß gar nicht, ob es ihn schon gibt gerade, aber wo passt der denn besser, wo passt ihr denn besser hin?
Ja, das ist eine super Frage. Ich habe Emanuel auch kennengelernt. Wir haben uns hier in München auch deren Produktion angeschaut. Super spannender Ansatz, wie sie das Ganze angehen. Wahnsinnig spannendes Team, das sie da zusammen gebaut haben, und beeindruckend, das Ganze live zu sehen, muss ich auch wirklich sagen.
Also vielleicht kurz zur Erklärung nochmal für die Hörerinnen und Hörer, ne? Es geht quasi darum, einen Kochautomaten zu machen, der letztendlich rezeptgesteuert dann vor Ort kocht tatsächlich, ne, in deinem Beisein.
Genau, absolut. Also von den Ingredients, was in den Roboter reingegeben wird, ist eigentlich sehr ähnlich. Ist dann auch meines Wissens zumindest, also ich kann natürlich hier auch falsch liegen, zum Teil vorgegarte, vorgekochte Produkte oder Raw Ingredients, die dann sozusagen zusammengestellt werden und dann vor deinen Augen erwärmt werden in einer Pfanne. Aber vielleicht zurück zu deiner Frage zum Markt und wie wir uns abgrenzen. Das 8Me Konzept ist, sag ich mal, etwas kapitalkostenintensiver. Was bedeutet das? Dass die monatlichen Kosten, die da auf einen zukommen, und die Anzahl der Produkte, die man dort tagtäglich erwerben muss, bedeuten, dass sie eigentlich eher im Segment fast über uns stehen. Also wir fokussieren uns darauf, an einem Standort 100, 200 Menschen zu verpflegen und verpflegen zu können mit einem Fuji. Wir können natürlich auch mehrere Fujis aufstellen am Standort. Und in 8Me, durch die, sag ich mal, kapitalkostenintensivere Variante, ist aus meiner Sicht eine perfekte Option, um den großen Caterern wie Aramark oder Compass zu ermöglichen, ihre Kosten an ihren großen Standorten zu reduzieren. Also wir haben ja vorher über die 10.000 oder 13.000 vor mehreren Jahren, heute geht man wohl eher von 10.000 Kantinen in Deutschland ausgesprochen. Und die Kantinenbetreiber sind natürlich auch händeringend auf der Suche, ihre Prozesse effizienter zu gestalten. Mhm. Und da aus meiner Sicht ist dann natürlich so ein Roboter, wie 8Me ihn geschaffen hat, optimal geeignet dafür.
Das heißt, dieses Kantinensterben, wenn ich das jetzt gerade richtig verstehe, wenn du sagst, der Markt ist da so rückläufig, der spielt eigentlich euch beiden erstmal in die Karten.
Absolut, wobei wir uns auch natürlich an Orten als Ergänzung zu einem bestehenden Kantinensystem sehen. Du musst dir vorstellen, an einem Standort mit 10.000 Mitarbeitern gibt es eine zentrale Kantine, es gibt aber 10, 15 Häuser und es gibt vielleicht auch ein paar Gebäude, die einfach 10, 15 Minuten zu Fuß weg sind von der zentralen Kantine. Und an solchen Standorten lösen wir auch heute mit dem Kantinenbetreiber gemeinsam das Problem und betreiben dann sozusagen in wirklich, ich sag's mal, Randstandorten auf einem großen Campus mit Fuji und lösen dem Kantinenbetreiber damit ein Problem, weil sein Kunde ihn seit Jahren nervt, warum er an diesem entfernten Gebäude keine Kantine betreiben kann. Und er ist am Ende ein Win-Win für alle. Also es gibt viele weiße Flecken, selbst in den Situationen in der Verpflegungslandschaft. Und das kann ja auch urzeitlich bedingt sein.
Ja, es kann auch sagen, Schichtbetrieb sein, und sowas, ne?
Ja. Ganz genau. Ja. Es kann auch sein, die Kantine lohnt sich eben für die Mittagsschicht. Aber man hat nun mal auch eine Rumpftruppe da, die nachts Customer Support macht oder auch produziert. Und das sehen wir dann auch als weißen Fleck sozusagen. Das heißt, wir sehen uns eigentlich eher viel mehr als Ergänzung zu den klassischen Kantinenbetreibern. Und natürlich, wie gesagt, unser Hauptfokus gilt dem Markt, der heute noch gar keinen Zugang hat zu frischer Verpflegung.
Und wo wir gerade über andere Startups sprechen, wie habt ihr denn die Insolvenz von HelloFresh Go wahrgenommen? Also was ist da jetzt quasi, was war bei denen jetzt signifikant anders als bei euch?
Ja, auch wieder eine sehr gute Frage. Wir haben auch einen kleinen Teil übernommen von der Go, was Standort in Süddeutschland angeht. HelloFresh Go kennen wir sehr lange, waren auch zum Teil sehr, sehr eng verflechtet, weil ich mit Dominik studiert habe vor einigen vielen Jahren.
Dominik Richter von HelloFresh?
Genau, und wir da natürlich von Anfang an auch irgendwo im Austausch waren, wie der Markt funktioniert. HelloFresh Go hatte eine Hardware-Variante gewählt, die sie dazu befähigt hat, im White-Collar-Office-Space erfolgreich zu sein, aber eben nicht in der, sag ich mal, breiten Masse des deutschen Mittelstands. Was meine ich damit? Das war auch ein System, das sehr stark auf Vertrauen basiert ist. Also da konnte man relativ einfach Produkte entnehmen und vielleicht auch mal nicht zahlen. Und das hat dann die Nutzung eines solchen Systems etwas mehr beschränkt auf, ja, typical white collar. Und das war natürlich durch Corona mit Abstand am stärksten betroffen. Und wir hatten eben das Glück, mit unserem System, sag ich mal, wirklich jedes Unternehmen bedienen zu können. Während Corona haben wir uns natürlich auch stark auf Krankenhäuser fokussiert oder auf den Produktionsbetrieb und konnten so auch durch Corona hinweg stark wachsen, wohingegen eben ein System wie HelloFresh Go stark darunter leiden musste, dass wir Lockdowns durchlebt haben.
Und jetzt sprechen wir beide ja heute wegen eurer wirklich beachtlichen Finanzierungsrunde, ne? Series A mit 23 Millionen Dollar, also Chapeau. Ich habe mich gewundert, bin mal gespannt, was du jetzt sagst. Das Geld kam nicht aus Deutschland primär, ne? Sondern es kam aus Holland und aus, glaube ich, Luxemburg oder so, habe ich gesehen, ne? Und habe mich gewundert, ich glaube, Holland ist ja auch Just Eat Takeaway, ne? Ist der Markt dort einfach, sind die Holländer einfach generell offener für solche Konzepte?
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Wir haben den ein oder anderen Mitbewerber in Europa, der den Markt angeht, wie das auch HelloFresh Go getan hat, mit der gleichen Technologie. Die sind aber eher in der Schweiz und in Frankreich unterwegs. Du hast ja viele Gäste hier, die am Geld sammeln sind. Am Ende, gerade jetzt in den letzten 6 Monaten, war das natürlich nicht unbedingt einfach, an den Markt zu gehen. Wir haben das große Glück, dass wir mit unserer tollen Mannschaft hier uns vervierfachen konnten in den letzten 12 Monaten. Und wenn man ein gutes, nachhaltiges Businessmodell aufgebaut hat und die Traction hat, dann haben wir somit eben beweisen können, dass es auch zu solchen Zeiten möglich ist, eine schöne und große Runde zu machen.
Aber Entschuldige, vervierfachen bei Köpfen oder bei Umsatz?
Umsatz.
Ah ja, spannend, okay.
Köpfe nicht ganz, eher wahrscheinlich in den letzten 12 Monaten verdreifacht, aber ja, wirklich, wir hatten einfach super Traction und das Team hat eine tolle Arbeit geleistet und das hat uns dann schlussendlich dazu befähigt, die Finanzierungsrunde machen zu können. Waren von Anfang an sehr stark darauf bedacht, uns Partner auszusuchen, die, insofern das geht, ja, aber auszusuchen, die einen starken Mehrwert bieten. Wir hatten das große Glück, als allererste Partner den Christian Geiser und Fabian Wittleben zu überzeugen, uns als Angels reinzukommen. Christian ist ein Serial Entrepreneur aus Berlin und hat einfach von Anfang an einen wahnsinns Mehrwert geleistet. Und das Gleiche war dann mit Food Labs, die unser Seed Lead waren vor 2 Jahren. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich doch in Deutschland sehr, sehr bekannt, Christoph Mehr, Patrick Huber und Team aus Berlin, die wirklich, und ich war Private Equity Investor davor und ich bin immer sehr skeptisch, wenn Investoren sagen, ich helfe mit operativ. Aber Food Labs hat wirklich sehr viel Mehrwert gestiftet für Fuji in den letzten 2 Jahren und wir haben da einfach im Volltreffer gelandet. Und das gleiche Glück hatten wir jetzt wieder. Hinter Movendo steht extrem viel Retail-Expertise. Das ist am Ende das Family Office, eigentlich des größten Retailers Portugals und Polens, der da sozusagen das Geld investiert, die im Foodtech schon relativ viel gemacht haben, auch in Deutschland mit Flaschenpost natürlich sehr erfolgreich waren. Und DLF, sozusagen die geballte Power der Beverage Industry. Dort stehen die InBev und ich nenne es mal die Bierkönige Belgiens dahinter. Okay. Und da eben auch sehr viel Expertise, sage ich mal, in den für uns relevanten Produktsegmenten mit an Bord gebracht. Ja. Und auch die Partner hier aus Portugal sind Experten in Convenience-Food-Produktion. Und ja, wir haben hier das große Glück, zu so einer Zeit geschafft zu haben, wirklich auch Partner an Bord zu holen, die eben nicht nur Geld bringen, sondern hoffentlich auch, wie Food Labs und auch Christian es und Fabian in der Vergangenheit getan haben, wirklich starken Mehrwert leisten können für Fuji.
Und ich finde es spannend, dass du sagst, ihr habt euch vervierfacht im Umsatz. Euch gibt es ja seit 2017, ne? Und ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass, weil ihr baut ja, also es ist ja quasi ein Hardware-Spiel auch, letztendlich, was dem zugrunde liegt, dass man ja eigentlich relativ viel Zeit erstmal und viel auch wahrscheinlich viel Ressourcen und Kapital in die Entwicklung dieser Automaten stecken musste, oder?
Die Entwicklungszeit, die wir reingesteckt haben, war tatsächlich viel stärker in die Softwareplattform. Wir haben das große Glück, mit Olli und Moritz zwei Mitgründer zu haben, die einfach wirklich, wenn du dir einen CPO und einen CTO schnitzen wollen würdest, als VWLer, BWLer und als Mitgründer, dann würden die beiden bei rauskommen, okay. Die einfach wirklich das geballte Skillset in Machine Learning, AI und Full-Stack-Entwicklung mitbringen. Und die Jungs haben schon auch vor 2017 begonnen, an unserer Technologieplattform zu entwickeln. Und das ist am Ende das Herzstück von Fuji. Plattform war dann etwa Anfang 2020 wirklich marktreif. Davor haben wir ein bisschen rumgetestet und auch mit der Hardware. Und im Januar 2020 ging es dann so los, wo wir gesagt haben, jetzt sind wir eigentlich bereit, wirklich in den Markt zu gehen. Und dann offensichtlich kam Corona in die Quere. Wir hatten das Glück, dass wir unser allererster Kunde, den wir hatten im Workspace-Segment, war der Standort mit dem allerersten Corona-Case in Deutschland. Und somit hatten wir da sehr früh Berührung damit und konnten sozusagen den Pivot wagen auf den Healthcare-Segment sofort bei Marktstart sozusagen, was im Jahr sehr gut funktioniert in 2020. Aber wie gesagt, zurück zu deiner Frage, Herzstück ist am Ende eigentlich nicht die Hardware. Die Hardware musst du, klar haben wir das schicker gemacht, das Ganze, und es muss modern funktionieren und man muss auch ohne Registrierung einkaufen. Aber das Herzstück für den Endkunden ist eigentlich eher die App, in der du, egal wo du bist, deine Produkte sehen kannst, in einem Fuji vorreservieren kannst, sehen kannst, was nächste Woche kommt, übernächste Woche kommt. Wir rollen dieses Jahr unser Loyalitätsprogramm aus und andere Gamification-Features. Und du hast den Fuji eigentlich in der Hosentasche gehst dann zum Fuji, wann du Hunger hast. Er ist immer 30, 40 Sekunden von dir weg im Büro und holst dein Essen ab oder auf der Arbeit, grundsätzlich egal wo. Und von der Technologieseite auf Fuji-Seite, musst du dir vorstellen, wir sind im mittleren dreistelligen Bereich unterwegs mittlerweile mit Anzahl von Standorten in Deutschland und können zentral sogar vom Handy aus eigentlich unsere gesamte Flotte und unser gesamtes operatives Netz steuern. Ja, und das fängt eben, wie gesagt, an von Prognose, was, wo, wie, wann, bis zum Touring, die Produktdatenbank, User Management, das Subsidy-System und die dynamischen Preissysteme, die wir entwickelt haben. Also wirklich alles ist zu Hause in unserem eigenen Tech-Stack. Und das ist am Ende das, was auch unsere Profitabilität befähigt. Und das ist am Ende auch das, was die Investoren, die jetzt an Bord gekommen sind, davon überzeugt hat, zu investieren.
Man merkt bei dir eine gewisse, Produktverliebtheit, dass das Produkt wirklich Spaß macht und dass du jetzt auch ganz pitcherfahren bist, muss ich sagen. Mittlerer dreistelliger Bereich, das klingt ja spannend. Das heißt, ihr schafft wahrscheinlich dann so jetzt so pro Tag dann schon irgendwie so, was sind das dann so, 10.000 Gerichte? Ist das so eine Größenordnung?
Jetzt muss ich kurz nachdenken, dass ich die richtige Zahl im Kopf habe.
Das wären jetzt so 30 Gerichte pro Fuji?
Wir kommen schon so Richtung 10.000 Products am Tag, die wir verkaufen. Ja, wir haben natürlich auch andere Produkttypen. Also der Großteil unserer Umsätze wird mit frischem Essen gemacht, aber wir verkaufen natürlich auch Getränke und Snacks, versuchen uns da natürlich auch an gesünderen Varianten zu orientieren. Bedeutet nicht, dass man nicht auch hier oder da die Klassiker haben kann und auch muss in bestimmten Standorten, gerade im produzierenden Gewerbe. Aber ja, das grundsätzlich ist die Ballpark-Figure nicht so weit weg. Ja.
Und sag mal, wenn du sagst Snacks und Getränke, ist das dann immer, sind das Eigenmarken von euch oder können jetzt auch Startups sich bei euch melden, die sagen, wir haben hier spannende Produkte, die vielleicht bei euch in den Automaten reinpassen?
Absolut, ja. Und das ist auch heute schon so. Wir haben gerade im Snack-Bereich wahrscheinlich mehr junge Unternehmen vertreten als die großen Klassiker und natürlich auch ein paar Scale-Ups. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel Richtung Y-Food schaut, ist natürlich auch ein Produkt, das super für uns funktioniert. Oder ja, im Snack-Segment gibt es da viele spannende Newcomer, sag ich mal. Bei Getränken tun sich die Startups zum Teil etwas schwieriger als im Snack-Segment, muss ich sagen. Aber auch da probieren wir natürlich viel rum. Ja, absolut.
Super. Du, dann letzte Frage von mir. Was kann noch schief gehen? Klingt ja jetzt erstmal alles ziemlich, als hättet ihr euren Product-Market-Fit gefunden. Rollt das Ganze jetzt aus, skalierfähig. Was kann noch schief gehen?
Da bin ich immer vorsichtig. Am Ende des Tages passieren immer wieder zwischendurch die kleinen Bomben explodieren dann doch immer wieder. Aber wenn man mal rauszoomt, wir haben, wie gesagt, den Luxus, ein Modell gefunden zu haben, das einen großen Markt vor sich hat, der noch nicht bespielt ist. Und wir das zumindest, wie wir es bisher machen, schaffen, diesen Markt glücklich zu machen mit unserem Produkt. Und unsere größte Herausforderung in diesem und im nächsten Jahr ist, dass dieser Markt, jetzt hörst du vielleicht gleich Kirchenglocken hier im Hintergrund, ich hoffe nicht. Wir sitzen in München und da bimmelt es dann doch auch immer mal wieder zur Nachmittagszeit. Zurück zur Frage. Unsere größte Aufgabe ist es, einen Markt, der eigentlich heute noch nicht weiß, dass es eine Lösung gibt für ihn, ich sag's mal, aufzuwecken und die frohe Kundschaft in den Markt zu posaunen. Hier gibt's jetzt eine Lösung für euch. Das ist mit Sicherheit unsere größte Herausforderung. Das wird jetzt auch ein PR- und Brand-Thema mit Sicherheit. Deswegen haben wir auch lange an unserer Brand gearbeitet, die wir jetzt am 1.3. neu gelauncht haben, vor 2 Wochen. Aber das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Wir haben Gott sei Dank, wie gesagt, ein profitables Businessmodell und am Ende des Tages ist jetzt die Frage, wie steil kann man das wachsen, wie schnell kann man skalieren. Aber ich sag mal, diese großen offensichtlichen Roadblocks und Scalability-Issues, die meisten davon haben wir schon zumindest zum heutigen Standpunkt schon ziemlich gut lösen können. Ja.
Cool. Ich habe gesehen, ihr habt eine ganze Reihe offener Stellen. Das heißt, da, wer jetzt gerade Lust bekommen hat oder einfach Lust auf gutes Essen hat, der kann sich immer bei euch melden. Ne? Auf der Jobseite, ich habe gesehen, 28 offene Stellen. Da ist wahrscheinlich Bedarf, ne?
Absolut. Also du hast jetzt sozusagen mir den Abschluss weggenommen. Sonst hätte ich hier die Grätsche gleich gewagt. Mhm. Absolut. Ja, wir sitzen in München. Wir haben auch eine kleine Niederlassung in Berlin. Unser Tech-Team ist auf der ganzen Welt verteilt. Und wir sind auf der Suche eigentlich nach neuen, tollen Mitarbeitern in eigentlich allen Segmenten unserer Firma. Und klar, freuen uns natürlich wahnsinnig über Bewerbungen.
Super. Daniel, hat es mir großen Spaß gemacht. Ich entlasse dich jetzt, du musst zur Kirche, ne, wahrscheinlich, ne?
Genau. Ja, alles gut. Ich muss meine Kinder abholen von der Kita.
Alles klar, cool. Daniel, hat wirklich großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg. Ist eine tolle Story und wir bleiben in Kontakt, ja?
Jan, vielen Dank für deine Zeit.
Bis dahin, alles Gute, ne? Ciao.
Ciao.
Werbung.
Hi, hier ist Moritz, Marketing und Growth Manager bei Startup Insider. Vielleicht hast du es ja schon gehört, aber seit kurzem ist die neueste Ausgabe unseres Investoren-Reports verfügbar. In dem Report stellen wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vor. Wie viele Deals wurden in 2022 und 2023 von VCs getätigt? Wie viele davon waren Erstinvestitionen? Und für welche Branchen begeistern sich VCs derzeit besonders? All das und vieles mehr erfährst du im Report. Also, wenn du ein Startup auf Investorensuche, ein Investor mit dem Wunsch, sich gegen seine Wettbewerber zu benchmarken oder einfach jemand bist, der den VC-Markt durchdringen möchte, dann lade dir den Report jetzt kostenlos herunter unter startupinsider.de/report.
Werbung.
Hi, hier ist Sarah von Startup Insider, wo ich unter anderem für neue Projekte verantwortlich bin. Bist du ein Startup und derzeit auf der Suche nach neuem Kapital? Dann solltest du dir unbedingt unseren neuen Investoren-Report anschauen. In dem Report präsentieren wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für jeden VC gibt es ein detailliertes Profil mit wichtigen Informationen. Zum Beispiel, in welche Branchen und Startup-Phasen er investiert, was ihm in einem Gründerteam besonders wichtig ist und vieles mehr. Alles, damit du Investoren gezielt ansprechen und für dich gewinnen kannst. Und das Beste, der Report ist 100% kostenlos. Wenn das interessant für dich ist, dann lade dir den Report jetzt herunter unter startupinsider.de/report.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war also Daniel von Kanal, CFO und Co-Founder von Fuji. Und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. War echt ein cooles Gespräch mit vielen Facetten, habe ich ja vorhin gesagt. Und glaube ich auch rund um ein Thema, was uns allen irgendwie Spaß macht. Ich fand es auf jeden Fall super cool. Hatte vorher nicht gedacht, dass Automatenessen irgendwie in mir überhaupt was bewegen könnte, irgendwie einen Funken entzünden könnte. Aber kann dem ganzen Produkt jetzt wirklich viel abgewinnen. Und finde auch, Daniel hat das ziemlich gut erklärt. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich habe mich mit Daniel schon lose verabredet für ein Folgegespräch, wenn es da die nächste größere Nachricht gibt. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bitte empfehlt uns gerne weiter, empfehlt gerne diese Folge weiter, vielleicht an Mitarbeiter von Unternehmen, über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht Lust haben könnten, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, oder einfach an Menschen, die gerne essen, vielleicht sollten die auch mal reinhören, diese Folge, oder an Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer, die Konzepte verfolgen im Foodspace. Also ich glaube, auch für die wäre das wahrscheinlich eine spannende Folge zum Anhören. Danke fürs Weiterempfehlen, danke fürs Zuhören und ja, euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder spätestens bis morgen. Ciao, ciao.